Und überhaupt ist das ein Programm, was ich hier vorstelle, ein Programm für deine nächsten Jahrzehnte, solange du noch auf Erden bist und der Herr noch nicht wiedergekommen ist. So, das ist nicht eine kleine Botschaft, die hören wir mal und probieren die vielleicht noch bis zum Montag aus und dann ist gut, sondern wenn das nicht dein Leben wird, wird dein Dienst im Reich Gottes nicht viel bringen. Klingt negativ, aber es ist positiv gemeint. Das muss dein Leben sein. Und ich werde dir erklären, warum das so ist. Ich weiß nicht, ob das Thema euch genannt wurde. Es ist mächtig im Wort und brennend im Geist. Das Motto dieser Bibelschule. Und ich denke, all die, die ihre Bibel ein wenig kennen, wissen, wo dieses Motto herkommt. Ja, wer weiß es, wo es herkommt? Aus welcher Schriftstelle? Nur Handzeichen, muss nicht die Schriftstelle auswendig vorsagen. Eieiei, das ist eine Hand, das sind zwei Hände, dreieinhalb. Okay, dann lesen wir Apostelgeschichte 18, Vers 24. Ein Jude aber mit Namen Apollos, aus Alexandrien gebürtig, ein beredter Mann, mächtig in der Schrift, kam nach Ephesus. Dieser war unterwiesen im Weg des Herrn und feurig oder brennend im Geist, redete und lehrte genau über Jesus, kannte aber nur bis dahin die Taufe des Johannes. So, hier haben wir diese beiden Begriffe. Mächtig in den Schriften und feurig oder brennend im Geist. Und etwas, was ich möchte, was du ganz, ganz tief dir einprägst. Die Schriften und der Heilige Geist, das sind die beiden Grundpfeiler deines geistlichen Lebens. Und um die muss sich das alles drehen. Und wenn du diesen Fokus verlierst, verlierst du den Fokus deines christlichen Lebens. Die Schriften und der Heilige Geist. Und so die erste Einheit geht um die Schriften und die zweite Einheit dann um den wunderbaren Heiligen Geist. Deine Haltung zu den Schriften wird dein ganzes Glaubensleben bestimmen. So, achte drauf. Was sagt Gott, wie deine Haltung sein soll zu den Schriften? Ist deine Haltung so? Wenn nicht, dann hast du Gelegenheit nachzubessern. Das ist das Zentrum deines geistlichen Lebens. Jesus sagt, ihr irrt, zu den frommen Juden seiner Zeit, ihr irrt, weil ihr die Schriften nicht kennt, noch die Kraft Gottes. Und Kraft Gottes, das ist der Heilige Geist. Und Jesus die Wunder tat in der Kraft Gottes, das war durch den Heiligen Geist. Ihr irrt, weil ihr die Schriften nicht kennt. Und ich weiß nicht, ob sie schon bei dir rumgesprochen hat. Wir leben in einer Zeit von hochgradiger Verirrung und Verwirrung. Auch in der Christenheit. Und das hat eben genau mit diesem Thema zu tun, dass man die Schriften nicht mehr kennt und auch gar nicht mehr kennen will. Und das, dem möchte ich entgegensteuern und euch Mut machen und euch inspirieren, dass ihr noch klarer als bisher versteht, ja, darauf muss ich mein Augenmerk richten. Wenn wir mächtig werden in den Schriften, werden wir auch feurig und brennend sein im Geist. Und das heißt, wir werden nicht müde werden, wir werden nicht nachlassen, wir werden nicht träge werden, wir werden nicht passiv werden, wir werden nicht den Eifer verlieren, weil, wie ich das später zeigen werde, wir nicht in unserer Begeisterung, in unserem Eifer dienen, sondern im Eifer Gottes. Und der wird nicht müde, und der wird nicht lahm und der wird nicht lustlos, der ist hochgradig motiviert. Und wenn wir ihn haben und mit ihm leben und von ihm berührt und inspiriert werden, dann sind wir auch hochgradig motiviert. Und zwar nicht nur jetzt hier in der Bibelschule, sondern 30 Jahre später immer noch. Und um das geht es, dass wir laufen und nicht müde werden. Halleluja. So, schauen wir uns einige Dinge an. Römer 15, Vers 4, dort sehen wir Hoffnung durch die Schriften. Hoffnung in unserem geistigen Leben ist der Motor. Wir wissen, das alles macht Sinn. Wir wissen, egal wie das im Moment aussieht, es wird alles gut ausgehen, weil wir das Buch bis zu Ende gelesen haben. Und weil wir wissen, Jesus kommt wieder, der Teufel muss gehen. Alle Schmerz, alle Leid, alle Geschrei, alles wird aufhören. Es wird wirklich gut werden. Der Himmel kommt auf die Erde. Das ist der Plan. Und diese Hoffnung kommt aus den Schriften. Nicht irgendwo anders her, aus den Schriften brauchen wir dieses göttliche, biblische Weltbild hier im Moment, regiert der Teufel, aber nicht mehr lange. Seine Tage sind gezählt, dass die Finsternis vergeht und das wahre Licht scheint. Und das Licht wird immer stärker werden und schlussendlich wird es vollständig regieren und herrschen. So, Hoffnung ist ein ganz, ganz wesentliches Element unseres Glaubens. Was ist der Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei, ja. Und wir sehen im Wort Gottes, 1. Timotheus 1,5, auch Glaube und Liebe kommt aus dem Wort. Das Endziel des Gebotes, oder du könntest auch sagen, der Unterweisung. Also Bibelstudium, Predigt, Seminar, Bibelschule, was auch immer. Das Endziel aus all dem, worum geht es? Was soll am Schluss dabei rauskommen? Nicht Leute, die ein gewaltiges Bibelwissen haben, sondern Menschen, die echten Glauben haben und die wirkliche Liebe haben. Das Endziel des Gebotes ist Liebe aus reinem Herzen und gutem Gewissen und ungeheucheltem Glauben. Und das kommt aus der Unterweisung. Und Unterweisung ist, das Wort wird erklärt, das Wort wird gebracht. Okay, die Bibel macht es vollkommen klar, dass die heiligen Schriften von Gott selbst sind. Nicht Menschen haben sich irgendetwas ausgedacht, etwas Schönes, etwas Poetisches, etwas Interessantes, etwas, was irgendwie neu ist. Nein, die Bibel erhebt den Anspruch, sie kommt von Gott. Und das müssen wir nicht einfach blind glauben, sondern Gott hat was sehr, sehr Interessantes eingebaut in die Schriften, was einzigartig ist, wenn du mal das Christentum als eine Religion sehen willst, wovon ich ansonsten dringend abrate, aber im Vergleich mit den anderen Religionen, etwas Einzigartiges, wir haben Prophetien in der Bibel. Und Gott selber weist darauf hin, du kannst das später nachschlagen, Jesaja 44, 6 bis 8, Jesaja 47, 9 bis 10, Gott selber sagt, das, ich sag's mal mit meinen Worten, das ist der Beweis, dass ich Gott bin. Wenn irgendwer anders auftreten möchte und möchte auch Gott sein, dann soll er das nachmachen, was ich Gott gemacht habe. Er soll das Zukünftige prophezeien und ankündigen. Aber er sagt, da ist keiner, ich kenne keinen. Keiner kann das. Die Tatsache, dass es erfüllte Prophetien gibt, die manchmal zwischen Prophetie und Erfüllung Jahrhunderte dazwischen haben, ist der Beweis, das ist kein normales Buch, das ist ein Buch, was übernatürlich ist. Und es ist total wichtig, dass wir so die Schriften wirklich sehen. Wenn wir zu Jesus kommen, unserem Vorbild, ja, dann sehen wir an vielen, vielen Bemerkungen, die er gemacht hat, eine große Hochachtung und Wertschätzung für die Schriften. Und wir sind seine Nachahmer. Was bedeutet das? Wir wollen auch wachsen in Hochachtung und Wertschätzung und Dankbarkeit und Kenntnis der Schriften. Matthäus 22, Vers 31, was die Auferstehung der Toten betrifft, sagt Jesus, habt ihr nicht gelesen, was zu euch geredet ist? Von Gott, der da spricht. So, das, was wir lesen, ist das, was Gott einmal gesprochen hat. Wir lesen das gesprochene Wort Gottes. Nicht Ideen von Menschen über Gott, sondern wir lesen das, was Gott gesprochen hat. Es ist sein heiliges Wort. Weil es von ihm kommt, hat es auch seine Natur. Ist ja klar. Ja? Und deswegen ist sein Wort so, so, so wichtig. Und Jesus zitiert viele, viele Male aus dem Alten Testament, Jesaja, 2. Mose, viele Stellen. Und er sagt, das ist Gott, der redet. Oder er zitiert David und er sagt, David redete im Heiligen Geist. Ja? Und das ist das Problem der modernen liberalen Theologie, die von dieser Grundaussage nicht ausgeht oder die ignoriert, muss mit ihrem blinden Verstand in die Irre gehen, muss. Weil die Voraussetzung verkehrt ist. Die Bibel ist nicht ein normales Buch, das man lesen kann, wie die Bhagavad Gita oder irgendein anderes Buch irgendeiner Religion. Es erhebt einen Anspruch. Und entweder dieser Anspruch ist berechtigt, dann ändert das alles. Oder dieser Anspruch ist nicht berechtigt. Und das finde ich so großartig an Gott. Er sagt nicht einfach, ich bin Gott, ich befehle dir das zu glauben, Schluss aus, fertig aus, schalt den Verstand aus, fertig. Sondern Gott gibt dir wunderbare, gute Argumente. Und wer sich einmal mit der Entstehung der Bibel und mit der Glaubwürdigkeit der Bibel beschäftigt hat, und es gibt sehr, sehr viel Literatur darüber, der weiß, dass es eine unüberschaubare Menge von Fakten gibt aus der Geschichte, aus allen möglichen anderen Gebieten, die einfach beweisen, es ist Gottes Wort. Ja. An irgendeiner Stelle macht Jeremia diese total für damalige Verhältnisse unwissenschaftliche Aussage, die Zahl der Sterne ist unzählbar. Während zur selben Zeit die Wissenschaftler gesagt haben, wir haben 3000 Sterne, mehr gibt's nicht. So, wo hat er das her? Wo kommt diese Idee her? Gott hat ihm das gegeben. Weil Gott wusste, der Mensch wird die Sterne nicht zu Ende zählen können. Und bis heute sind wir noch nicht fertig mit dem Zählen der Sterne und schaffen wieder neue Teleskope und neue Möglichkeiten, in das Weltall zu schauen und entdecken wieder neue Galaxien. Und es geht weiter und weiter und weiter. Und wir sind immer noch nicht am Ende. Und Jeremia hat es damals schon gesagt, der Mensch kann das nicht zählen. Gewaltig. So, es gibt viele, viele, viele solche Beispiele und die bringen alle diese eine Botschaft. Die Bibel ist ein besonderes Buch. Sie ist von Gott uns gegeben. Halleluja. Und Jesus sagte, die Schrift kann nicht aufgehoben werden. Johannes 10, 35. Und er sagt, die Worte, die ich zu euch geredet habe, die jetzt aufgeschrieben sind, sind Geist und Leben. Also in den Worten verpackt ist etwas von Gott, eine Dynamik, eine Kraft, ein Leben. Und wenn Gott von Leben spricht, dann meint er ja nicht, unser Puls schlägt noch, sondern es ist das göttliche Leben. Ja, es gibt verschiedene Dimensionen von Leben. Bäume haben eine Art von Leben. Tiere haben eine Art von Leben. Menschen haben eine wesentlich höhere Art von Leben. Menschen können über sich selber nachdenken. Das können die Bäume nicht. Ja? Und dein Hund auch nicht. Ja? Egal wie intelligent er dir vorkommt. Er kann nicht über sich nachdenken und sich Gedanken machen über das Ende der Welt oder über irgendwie solche Dinge. Ja? Engel haben eine wesentlich höhere Dimension von Leben. Aber die höchste Dimension von Leben ist das Leben aus Gott. Und Jesus sagt, ich bin gekommen, Leben zu geben. Und dieses Leben im Überfluss. Und dieses Leben heißt Sieg. Das ist gewaltig mit all den Problemen, die Gott hat mit der Welt. Und ganz besonders mit denen, die sich nach seinem Namen nennen, die Christen sind. Gott ist nicht frustriert. Das ist ein Wunder. Gott ist nicht entmutigt. Gott ist nicht ratlos. Er sitzt nicht im Himmel und sagt, ja meine Güte, wer hätte denn ahnen können, dass das alles mal in sowas mündet. Gott ist ermutigt. Und er begibt sich nicht unter die Knute der Entmutigung, der Hoffnungslosigkeit, der Sinnlosigkeit, des Zweifels, der Frustration und so weiter. So das, was heißt das, wenn wir das Leben aus Gott in uns haben? Wir können oberhalb von diesen Dingen leben. Wir müssen nicht in Depressionen verfallen. Wir müssen nicht in eine Identitätskrise geraten oder irgendwie nicht mehr wissen, was das alles noch soll oder so. Wir können siegreich sein, weil Gott in uns ist. Und dieses Leben in uns wird genährt durch die Worte, die Jesus uns gibt. Seine Worte sind Geist und Leben. Er spricht hier von der Qualität, von der Kraft. Und weil die diese Art haben, deswegen sagt er auch, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. So, wenn wir unser Leben gründen auf das Wort Gottes, dann mag mit dieser Welt geschehen, was will. Wir werden stehen bleiben. Wir gehen nicht unter. Wir stehen, weil wir auf den Worten stehen, weil wir ein festes, unerschütterliches Fundament haben. Nicht eine menschliche Philosophie oder irgendeine Theologie, die sich irgendwer ausgedacht hat, sondern wir stehen auf dem ewigen Wort Gottes. Halleluja. Was für ein Privileg ist das, ja? Und weil Gottes Wort wahr ist, deswegen bleibt es auch so. Es muss kein Update geben. Es muss nicht eine neue Version geben. Ja? Der Spiegel bringt jedes Jahr zu Ostern und Weihnachten eine neue Story, was die Wissenschaftler alles festgestellt haben und mit wem Jesus verlobt war und von dies und das und jenes und was da alles rausgefunden wird. Wir haben das ewig gültige Wort, das sich nicht verändert. Es bleibt. Weil dieses Wort hat die Natur wie Gott. Und Gott ändert sich nicht. Ja? Schon im Alten Testament sagt er, ich, der Herr, ändere mich nicht. Malachi 3, 6. Ja? Oder Psalm 89, Vers 34, meinen Bund will ich nicht ungültig machen und nicht ändern, was hervorgegangen ist aus meinen Lippen. Was Gott einmal gesagt hat, bleibt so. Das ändert sich nicht. Gott hat nicht je nach Wetterlage andere Meinungen. Seine Meinung über bestimmte Themen stehen seit Jahrtausenden fest und ändern sich nicht. Die Menschen ändern sich. Gott ändert sich nicht. Seine Sicht, was Sünde ist und wie schrecklich Sünde ist, hat sich niemals geändert. Gottes Sicht ist immer die gleiche. Das ist wichtig, dass wir das verstehen. Okay. So, wir haben ein bisschen angeschaut, Jesus, der diese Hingabe, diese Wertschätzung hat an das Wort Gottes. Dann, was ist mit den Aposteln? Die haben von ihm gelernt, die wurden von ihm trainiert. Kein Wunder, die haben die gleiche Überzeugung, die haben die gleiche Haltung. Hör mal, was Paulus sagt, Apostelgeschichte 24, Vers 14. Aber dies bekenne ich dir, dass ich nach dem Weg, den sie eine Sekte nennen, dem Gott meiner Väter diene, indem, wie dient der Gott? Indem er etwas tut. Was tut er? Indem ich allem glaube, was im Gesetz und in den Propheten geschrieben ist. Das war die Haltung von Paulus. Ich diene Gott, indem ich allem glaube, was geschrieben steht. Das ist wahrer Gottesdienst. Wir können nicht Gott dienen und dann sagen wir, ja, aber diese Passage gefällt mir nicht so. Diese Passage passt mit dem Zeitgeist nicht. Diese Passage bereitet mir Schwierigkeiten und die mag ich nicht. Wir dienen Gott, indem wir allem glauben, was geschrieben steht. Weil Paulus sagt, seid meine Nachahmer. Ja, wir sollen ihn nachahmen. Wir sollen so glauben, wie er geglaubt hat. So, wenn wir über das Wort Gottes nachdenken, über was es uns bringt, was es uns tut, wie es in uns wirkt, was es für einen Segen freisetzt, dann entwickeln wir Dankbarkeit und Wertschätzung und Liebe für die Schriften. So, wir können nicht genug Zeit verbringen, so wie David. Ganze Psalm 119 redet von seiner Liebe, von seiner Sehnsucht, von seiner Hingabe, von seiner Wertschätzung für das Wort Gottes. So, ab und zu mal Psalm 119 oder mindestens Stück für Stück so durchzubeten, ist ein gewaltiges, ein geniales Mittel, um uns zu zeigen, wow, ja, was ist das mit dem Wort Gottes? David betet einmal, öffne mir die Augen, dass ich sehe die Wunder in deinem Gesetz. Wiewohl alles geschrieben ist, braucht es Offenbarung. Der Heilige Geist muss uns die Augen öffnen und das tut er auch sehr, sehr gerne. Wenn wir verstehen, unser kleiner Verstand reicht nicht aus. Wir brauchen Hilfe Gottes. So viele Male sage ich das und habe diesen Satz, ich weiß nicht, vor über 30 Jahren geprägt und finde ihn immer noch sehr, sehr gut und wiederhole ihn immer wieder. Die Bibel ist das einzige Buch der Weltliteratur, das nur in Freundschaft mit dem Autor verstanden werden kann. Es ist der Heilige Geist und er muss uns die Augen öffnen. Er muss uns zeigen, was für Schätze dort sind. Wenn die Bibel dich langweilt, liegt es nicht an der Bibel, dann liegt das in deinem Herzen und du musst umkehren und sagen, Gott, das ist dein Wort, du, der mich geschaffen hast, du redest, hilf mir zu verstehen, hilf mir diese Schätze zu entdecken und zu bergen. Halleluja. 2. Timotheus 3, euch allen gut bekannt, ab Vers 14, du aber bleibe in dem, was du gelernt hast und was dir anvertraut ist, da du weißt, von wem du es gelernt hast. Das ist Paulus an seinen geistlichen Sohn Timotheus. Weil du von Kindheit an die heiligen Schriften kennst. Was bedeutet zu der damaligen Zeit? Das, was wir heute Altes Testament nennen. Das Neue wurde ja gerade geschrieben, er schreibt jetzt ja gerade hier. Ja, welche dich weise machen können zum Heil durch den Glauben in Christus Jesus. Und jetzt kommt diese herrliche, weitreichende Aussage. Jede Schrift ist vom Geist Gottes eingegeben oder eigentlich ausgehaucht. Und ich sag mal, deshalb nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes vollkommen sei, zu jedem guten Werk ausgerüstet. So, was rüstet uns aus für den Dienst? Das Wort. Das Wort Gottes. Und dieses Wort ist von Gott selbst. Ja. Aus Zeitgründen lasse ich jetzt den Beweis weg, dass auch das Neue Testament zu den Schriften gehört. Aber es gibt einige Hinweise im Neuen Testament. Petrus macht einen Hinweis, Paulus zitiert und zeigt damit, dass auch das Neue Testament, er weist hin auf das Lukas-Evangelium und erzählt es zu den Schriften. Die Schriften ist ein Begriff eben inspiriert von Gott. Und ich denke, das wisst ihr alle, dass im Judentum das, was wir heute Apokryphen nennen, nicht zu den Schriften zählte. Es zählte nicht zu den Schriften. Wir haben gesagt, gut, das sind auch interessante Bücher, die mag man lesen, aber das zählt nicht zu der Kategorie die Schriften. So, wenn du eine Bibel in der Hand hast, wo die Apokryphen drin sind, wirst du schon betrogen. Vorsichtig. Ich sage nicht, du darfst sie nicht lesen, aber sei dir gewiss, das sind nicht die Schriften. Und wenn ich die erste Sahne habe, warum soll ich von etwas Zweitklassigem überhaupt mich inspirieren lassen, wenn da noch alle möglichen Dinge drin sind, die fragwürdig sind? Warum? Wenn ich das erste habe, das reicht mir aus. Ja. So, weil die Schriften von Gott sind, von Gott selbst, haben sie seine Natur. Und das heißt zuallererst, die Schriften bringen uns die Wahrheit, die Gedanken, die Absichten, die Konzepte, die lebenswichtigen Aussagen über das Leben, die von Gott selbst kommen. Die Schrift bringt uns die Wahrheit. Und Wahrheit bedeutet Realität. Ja? Ich weiß nicht, wie du das definieren würdest. Jemand spricht die Wahrheit. Ich mache es ganz einfach. Hier ist ein Blatt Papier, das hat vier Ecken. Ja? Kann das jeder sehen? Kannst du zählen? Vier Ecken. Wenn ich jetzt sage, dieses Blatt Papier hat vier Ecken, rede ich die Wahrheit über dieses Blatt Papier. Das heißt, meine Worte stimmen mit der Realität überein. Wenn ich sagen würde, es hat drei Ecken, dann sagst du, du musst zum Doktor gehen und du bist nicht in der Wahrheit. Ja? So, wenn eine Aussage wahr ist, dann stimmt die Aussage mit der tatsächlich überprüfbaren Realität überein. So, wenn Gott Worte spricht, die Wahrheit sind, dann heißt das, so sind die Dinge. So bist du, so ist die Welt, so ist das Leben. Gott bringt wahre Aussagen. Zu Menschen, die in der Welt groß geworden sind, dort trainiert worden sind und die Welt ist unter der Herrschaft des Teufels, des Gott der Welt, der der Vater der Lüge ist und der von vorne bis hinten Menschen belügt. Von vorne bis hinten. Und nur wenn du jetzt die Wahrheit hast, kannst du rauskommen aus diesem Wust der falschen Ideen, falschen Überzeugungen, falschen Lebenskonzepte, falschen Prägungen, falschen Erkenntnisse und so weiter. Deswegen ist das Wort so, so, so wichtig. Und diese Idee, dass das Wort Gottes uns die Wahrheit bringt, das ist, was die Reformer vor 500 Jahren wieder entdeckt haben. Es war nicht etwas, was sie entdeckt haben, was sozusagen eine revolutionäre Erkenntnis war. Jesus hat so geglaubt, die Apostel haben so geglaubt. Aber dann, weißt du, was passiert ist in der Kirchengeschichte? Und der Durchbruch kam, als diese Offenbarung kam. Das Wort Gottes ist die Wahrheit. Das ist das tragende Fundament der Reformation. Klar, es geht darum, durch Glauben, durch Christus, allein aus Gnade. Aber all diese Prinzipien kommen aus der Bibel. Und das grundlegende Prinzip, weswegen man überhaupt sola fide, sola gratia und so weiter anerkennen kann, ist, weil die Schrift die Wahrheit ist. Das ist das tragende Fundament der Reformation gewesen. Und das muss unser tragendes Fundament sein. Nur auf diesem Fundament sind wir geschützt und sicher gegen alle möglichen Täuschungen und Versuche des Feindes, uns in sumpfiges, untragbares Gelände zu führen. Nur wenn wir bleiben auf diesem festen Fundament. Johannes 17, Vers 17, heilige sie in der Wahrheit, betet Jesus für uns zum Vater. Heilige sie in der Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit. Was ist Heiligung? Heiligung ist ein Prozess, zu dem wir gerufen sind nach der Bekehrung, wo wir schrittweise, Stück für Stück, umgeformt, umgewandelt werden, neu geprägt werden, hinein in das Wesen Christi. Das ist unsere Berufung, nicht wahr? Das ist unser Ziel. Ja? In die Berufen zur Ebenbildlichkeit. Das ist unsere Berufung. Wir sollen so werden wie Jesus. Seine Demut, seine Klarheit, seine Kühnheit, seine Barmherzigkeit, sein Eifer. All das soll Gestalt gewinnen. Das Wort soll Fleisch werden in uns. So, wie funktioniert Heiligung? Heiligung funktioniert im Prinzip so, in irgendeinem Bereich, wo wir noch unseren eigenen Ideen folgen, sprich sündigen, kommt das Licht Gottes und auf einmal sehen wir das, was wir hier tun. Sagen wir mal, der Neubekehrte, auf einmal realisiert er, ich bin zwar schon seit Jahrzehnten ein Raucher, aber auf einmal bin ich ja Kind Gottes und das passt ja nicht, dass mein Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist und da versuche ich Teer abzulagern. Hier ist ein Widerspruch, den müssen wir jetzt lösen. Und er wird gelöst, indem man erkennt, es ist Sünde gegen den eigenen Körper. Schon der ungläubige Doktor hat es mir gesagt. Ja? Und man holt sich Gnade, man kehrt um, man bekennt seine Schuld, man holt sich Gnade und man beendet diese sündige Verhaltensweise. Und so geht das mit allen anderen Dingen auch, ob das ungute Redeweise ist oder eine negative Haltung gegenüber Menschen, eine Respektlosigkeit zu Eltern oder Bibelschullehrern oder wie auch immer. Der Heilige Geist gibt Licht. Und auf einmal sehen wir, hey hoppla, was ich bis jetzt für normal gefunden habe, ist für Gott überhaupt nicht normal. Und ich kehre um und ich mache mich eins mit ihm. Und ich stehe auf seiner Seite gegen meine Sünde. Und das ist der Beginn oder die Voraussetzung, dass Gnade überhaupt gegeben wird. Ja? Und Gnade ist die Kraft, den Willen Gottes zu tun. Das ist die göttliche Gnade. So, Heiligung hat ganz viel damit zu tun, dass das Licht Gottes immer wieder scheinen kann, dass das Licht Gottes uns Dinge zeigen kann, die nicht passen. Und diese Heiligung geschieht durch das Wort. Heilige sie in der Wahrheit, dein Wort ist Wahrheit. Ja. Und deswegen ist das auch keine Kleinigkeit oder irgendwie eine andere Sichtweise, die man auch stehen lassen kann, wenn ein Mann wie Joseph Prince sagt, der Heilige Geist überführt nicht mehr von Sünde. Wer das glaubt, hat seinem weiteren Prozess der Veränderung einen Stopp gesetzt und er kann gar nicht mehr wachsen. Wir brauchen die Überführung vom Heiligen Geist. Und Überführung hat 0,0 mit Verdammnis zu tun. Ich denke, das wissen wir alle. Überführung ist, in dieser Sache bist du verkehrt. Überführung bedeutet, mit Beweisen darlegen, dass jemand falsch ist. Das ist das Wesen Gottes. Und das tut er aus Liebe. Nicht um uns zu beschämen, nicht um uns zu verdammen oder um uns von sich wegzustoßen, sondern um uns zu motivieren, Schritte zu gehen. Aber jeder neue Schritt fängt an mit Überführung. Deswegen sagt Jesus, alle, die ich liebe, überführe ich. So, Überführung ist ein wesentliches Element der Liebe Gottes. Wenn Gott aufhören würde, uns zu überführen, heißt das, wir hören auf zu wachsen. Wir hören auf, verändert zu werden. Von daher sollten wir Überführung schätzen. Wenn wir an die Liebe Gottes glauben, dann lass uns das ganze Bild haben und sagen, Überführung gehört dazu. Überführe mich. Und wer so permanent betet, wird permanent Offenbarung bekommen über Dinge, die nicht mit Gottes Wesen übereinstimmen und wird in einem permanenten Prozess der Veränderung sein. Ich gehe jetzt 42 Jahre mit dem Herrn und ich bin in Therapie. Langzeittherapie. Ja? Aber das heißt nicht, dass Gott mit mir am Üben ist, mit den Dingen, mit denen er im ersten Jahr gearbeitet hat. Ja, aber es geht weiter und weiter und weiter. Und darum heißt es die Frucht des Geistes, die wächst und wird immer runder und immer süßer und immer saftiger. Die braucht Zeit, die wächst. Während die Werke des Fleisches, die sind da. Du brauchst keine Anleitung zum Zornigsein oder zu irgendetwas anderes. Das Fleisch ist bereit, jederzeit sich wieder zu zeigen. Da gibt es kein Training. Aber die Frucht des Geistes kommt durch das Wort Gottes und durch den Dienst des Heiligen Geistes, indem wir dem Wort gehorsam sind. So also setzt das voraus, dass wir wirklich anerkennen, Gottes Wort ist die Wahrheit. Irgendwo ist auch in meinem Konzept die Schriftstelle, 1. Thessalonicher 2, Vers 14. Dort sagt er, das Wort Gottes wirkt in euch, weil ihr glaubt, dass es von Gott ist und nicht Menschenwort ist. Sobald ich eine menschliche Perspektive habe, ach, das sind jetzt die Ideen von diesem Bibellehrer, ach, das war Paulus, der hatte sowieso ein Frauenproblem und so weiter. Und ich das nicht mehr nehme als Wort Gottes, höre ich was, kann mich damit beschäftigen, kann darüber reden, kann Theorien entfalten, kann das weitergeben, aber die Kraft, die in mir arbeitet, ist nicht mehr da. Die Kraft braucht die Voraussetzung, es ist Gott, es ist Gottes Wort. Und ich erkenne an, Gott ist Gott und ich bin nicht Gott. Und Gott hat Recht und ich habe nicht Recht. Und permanent lebe ich in dieser Abhängigkeit, in diesem, ich beuge mich, Gott rede du und tu du dein Werk in mir, ich brauche dich. Und wir erlauben, wie das Hebräer 4, 12, 13 sagt, dass das Wort Gottes Richter ist. Das Wort Gottes ist unser Richter, nicht zur Verdammnis, nicht im Sinne von Hölle oder Himmel. Ja, es beurteilt uns. Und wir müssen dem Wort Jesus Raum geben, dieses Werk in uns zu tun. Okay. Ihr alle kennt die Passage in der Apostelgeschichte, Kapitel 16, wo von den Leuten von Berea gesprochen wird, was die machen mit dem Dienst von Paulus. Die hören das alles, die nehmen das an. Und dann was? Dann gehen die nach Hause und forschen in den Schriften. Nicht, was haben unsere Väter uns gelehrt. Nicht, was sagt diese oder jene geistliche Strömung. Sie forschten in den Schriften und prüften, ob es sich so verhielte. Und egal, was du hörst, egal von wem, egal von welchem Weltbestseller-Autor oder Bibellehrer oder von mir oder von irgendjemand, du hast die Aufgabe, alles am Wort zu prüfen. Und ich gebe dir einen guten Rat. Wenn du irgendeine Lehre hörst, die du beim besten Bemühen nicht in deiner Bibel findest, leg's beiseite und bleib beim Wort. Leg's beiseite und bleib beim Wort. Dann bist du auf sicherem Boden. So, das heißt, diese Leute waren nicht charismatisch. Boah, mit welcher Salbung hat er gesprochen? Wow, was für eine Atmosphäre im Meeting. Das muss von Gott sein. Nein, die sind hingegangen nach Hause und haben in den Schriften geforscht und wollten wissen, ist das, was der uns da erzählt, in Übereinstimmung mit den Schriften. Deswegen hat der Heilige Geist die gelobt. Er hat nicht gesagt, die hatten ja einen kritischen Geist. Er hat die gelobt dafür, dass sie gesagt haben, wir wollen so haben, wie es in der Schrift ist. Ja? Und niemand, kein Prediger und kein Bibellehrer, der die Wahrheit verkündigt, hat Angst, geprüft zu werden. Du kannst das alles prüfen. Wenn du etwas findest, was ich hier heute erzähle, was du nicht in deiner Bibel findest, schmeiß es erstens weg und zweitens schreib mir eine E-Mail. Ich will auch lernen, ich will auch vorwärts kommen. Amen. So, für die war klar, der Maßstab, an dem ich prüfe, ist das wirklich von Gott, waren nicht ihre Gefühle, waren auch nicht die begleitenden Zeichen und Wunder, war nicht die Ausstrahlung und der Charme von Paulus oder irgendwas anderes oder die Größe der Versammlung oder irgendetwas. Das Einzige, was für die interessant war, ist, steht es in den Schriften. Das war ihre Haltung. Und das muss unsere Haltung sein, weil der Heilige Geist diese Leute gelobt hat. Und ich habe mich entschieden, ich möchte Lob haben von Gott. Nicht von Menschen, von Gott. Halleluja. Verstehen wir, wenn dieser Grundsatz, die Schrift ist der Maßstab, eben Sola Scriptura, wenn das nicht mehr gilt, ist automatisch Tor und Tür offen für jede Art von Betrug. Wenn das nicht mehr das Fundament ist, dann können wir einpacken. Dann brauchen wir keine Bibelschule mehr, dann brauchen wir keine Gemeinde mehr. Wir können einpacken, weil wir hilflos allen Strömungen und allen Ideen und allen Dingen, die daherkommen, ausgesetzt sind. Wir haben nichts mehr, um zu sagen, es ist falsch, ich weise es zurück, weil wir haben nichts mehr. Das ist der Grundsatz und das ist der Grund, warum heute ganz neu dieses Konzept oder dieses Prinzip Sola Scriptura umkämpft ist. Weil der Teufel genau weiß, wenn wir da verunsichert sind, wenn wir das loslassen, dann kann er mit uns Schlitten fahren. Kein Problem. Ja? So, das ist wichtig, dass wir das verstehen. Das ist das Fundament und wir wollen nicht primitiv sein und sagen, ich habe in Konkordanz nachgeschaut unter S wie Sola und da gibt's kein Sola Scriptura, also ist Sola Scriptura nicht biblisch. Ja? Dann guckst du unter B wie Bibelschule, findest du keine Bibelschule, dann sagst du, Bibelschule ist nicht biblisch. Ja? So geht's nicht. Ja? Es gibt viele wichtige Lehren, wie zum Beispiel die Dreieinigkeit, die findest du nicht in der Konkordanz. Aber die Schrift zeigt dir eindeutig, Gott der Vater, Gott der Sohn und Gott der Heilige Geist. Und lass dir nichts erzählen, heute gibt es diese Verschwörungstheoretiker, die wollen dir einreden, diese Sache, die Dreieinigkeit, das kommt von der katholischen Kirche. Da kommt viel Müll her, aber das ist nicht von ihnen, das ist in der Bibel. So, Sola Scriptura ist das Fundament. Ja? Das gibt dir ein gutes Beispiel. Ja? In seinem Buch, Katholisch als Fremdsprache, schreibt Dr. Johannes Hartl, wenn ein Protestant zu einem Katholiken kommt und sagt, du, das mit der Maria, das ist alles nicht biblisch, das steht gar nicht in der Bibel. Dann sagt der Katholik, das muss auch nicht in der Bibel stehen, das hat der Heilige Geist später gezeigt. Wow, was machst du mit so einem Argument? Wenn du Gott kennst, wenn du die Schriften kennst, dann weißt du eins, Gott ist nicht verwirrt. Gott gibt nicht viele, viele Schriftstellen und warnt vor Götzendienst und warnt davor, vor Statuen sich niederzubeugen und sich zu küssen und fremde Geister anzurufen. Die Bibel ist voll davon, dass das ein Gräuel ist für Gott. Und dann auf einmal ändert er seine Meinung, nachdem der Kanon abgeschlossen ist, und sagt uns doch, jetzt zeigt uns der Heilige Geist, das geht doch mit der Maria. Hallo. Mein Lehrdienst ruht auf dieser einen grundsätzlichen Idee. Gott ist nicht verwirrt. Er meint, was er sagt, was er meint, und er bleibt bei dem, was er gesagt hat. Schlussfertig aus. Und wenn das in der Bibel verboten ist, dann ist es auch in nachbiblischen Zeiten, also nach dem Abschluss des Kanons, immer noch verboten. Ja? Johannes in der Offenbarung zweimal trifft er einen mächtigen Engel, der so atemberaubend herrlich ist und großartig ist und reflexartig fällt er nieder und will den anbeten. Und was sagt der Engel? No way. Nur Gott. Nur Gott. Der Engel, der so herrlich und großartig ist und so beeindruckend ist, erlaubt nicht dem Johannes, ihn anzubeten. Weil er eins versteht, nur Gott darf man anbeten. So, wie können dann Menschen daherkommen und niederfallen und küssen und Kerzen spenden und Gebete geben, ihr Leben weihen einem Geist mit Namen Maria? Ist ein einziger Betrug. Aber zu dieser Schlussfolgerung, dass es ein Betrug ist, kommst du nur, wenn du auf Sola Scriptura stehst. Und deswegen mit den hinterlistigsten Argumenten versucht man Sola Scriptura zu entkräften und zu entmachten. Weil sie genau wissen, wenn du das loslässt, dann kannst du in den Sumpf geführt werden, ehe du es überhaupt richtig merkst. So, das ist die Grundlage. Nur durch die Schriften, die der Heilige Geist lebendig macht, kommen wir später zu, erkennen wir das Wesen Gottes. Es gibt so viel religiöse Vorstellungen. Nimm zum Beispiel das Thema Demut. Und Christen haben die seltsamsten Ideen, wie Demut aussieht. Nur wenn wir durch das Wort, das Wesen, die Haltung, die Gesinnung Jesu sehen, dann kriegen wir vom Heiligen Geist eine Offenbarung, wie Demut wirklich aussieht. Und Demut hat nichts damit zu tun, mit leiser Stimme irgendwie zu sprechen und besonders scheu und fast irgendwie verklemmt irgendwie aufzutreten. Das hat nichts damit zu tun. Oder ein anderes religiöses Klischee. Wenn jemand sagt, er ist demütig, dann haben wir den Beweis, der ist stolz. Hallo, schon mal gelesen, dass Jesus sagt, dass er demütig ist? Das sprengt das religiöse Klischee. Ah, das war Jesus. Wie ist mit Paulus? Ich habe euch gedient in aller Demut. So, man kann demütig sein und sogar sagen, dass man demütig ist. Und das ist nicht der Beweis, dass man stolz ist. Wir haben religiöse Klischees und wir brauchen diese Sicht. Was war die Gesinnung und die Haltung von Jesus? Wo wird seine Demut sichtbar? Demut hat etwas mit Wahrhaftigkeit zu tun. Demut hat etwas mit Abhängigkeit zu tun. Demut hat etwas damit zu tun, Gott die Ehre geben zu wollen und die Ehre von Gott sich nicht selber anzustecken. All das gehört zu Demut hinzu. Und nur durch die Schriften können wir das Wesen Christi wirklich erkennen. Und das ist ja absolut notwendig, weil wir müssen ja wissen, wohin geht die Reise? Wohin geht meine Veränderung? Was ist mein Ziel? Wenn ich nicht weiß, wie die Demut aussieht, wie kann ich mich in diese Richtung bewegen? Und wir brauchen eine Klarheit über das Wesen Christi, über wer ist, wer ist, wie seine Gesinnung war, seine Haltung zum Vater und so weiter. Und das kommt nur durch die Schriften, durch keine andere Art und Weise. Offenbarung 3, Vers 8 zeigt uns, dass die Liebe und die Treue zu Jesus gelebt wird durch ein Festhalten des Wortes. Ich habe meinen Namen nicht verleugnet und mein Wort bewahrt. So, hier definiert Jesus, was es heißt, ihn zu verleugnen. Ihn zu verleugnen heißt, das Wort loszulassen und statt des Wortes sich menschliche Wörter anzueignen und darauf versuchen, seinen Glauben aufzubauen. Das ist Verleugnen von Jesus. Und wir haben leider heutzutage viele, viele Menschen, die sich Christen nennen und die Jesus verleugnen, ohne sich dessen überhaupt bewusst zu werden. Warum? Weil sie ihre Definitionen, wie Treue aussieht zu Jesus, nicht aus dem Wort holen, sondern ich bin treu, weil ich jeden Sonntag in Gottesdienst gehe. Ich bin treu, weil ich meinen Dienst tue oder weil ich dies oder das tue. Das ist Treue. Nein, das Wesen der Treue ist erstmal unsere Haltung zu Christus und zu seinem Wort. Was ist das Wesen von Treue? Ich sage nicht, dass Gottesdienstbesuch nicht wichtig ist, dass Dienst nicht wichtig ist, aber das Fundament ist unsere Gesinnung. Und wenn die verkehrt ist, kannst du so viel Gottesdienst besuchen, wie du willst, so viel Dienst machen, wie du willst. Es wird alles dir keinerlei Lohn bringen. Amen, so ist es. Galater 3, Vers 1 und Galater 5, Vers 7, beide Schriftstellen, zeigen uns das Wesen der Nachfolge. Ist Gehorsam gegenüber der Wahrheit. Das ist das Wesen der Nachfolger. Bei Galater 3,1 sage ich jetzt gleich, wenn du eine Elberfelder hast, dann verstehst du nicht, warum ich das sage, aber dann liest ja mal andere Übersetzungen wie Schlachter und dann siehst du, wer hat euch bezaubert, der Wahrheit nicht mehr zu gehorchen? Nebenbei bemerkt, hier hast du auch eine Definition von, was christliche Zauberei ist. Christliche Zauberei ist, Menschen beeinflussen dich mit allem Möglichen, um ein Ziel zu erreichen, dass du nicht mehr der Wahrheit gehorchst, sondern menschlichen Ideen, menschlichen Philosophien. Das ist Zauberei. Viele, viele Gläubige haben keine Ahnung, dass unser Land voll von Zauberei ist. Weil sie nicht sich mit biblischen Begriffen beschäftigen, weil sie nicht studieren, wie definiert die Bibel Zauberei. Ja. Aber Galater 5, Vers 7 oder Vers 8, je nachdem, wie die Zählung ist, in Computerbibel oder auf Papier, dort ist es noch einmal klar gesagt dann, ihr lieft fein. Wer hat euch aufgehalten, der Wahrheit zu gehorchen? Wo kommt die Wahrheit her? Dein Wort ist Wahrheit. Hatten wir schon gelesen. Johannes 17, Vers 17. Ja. Christsein wird definiert als eine Bereitschaft, eine Hingabe, der Wahrheit zu gehorchen. Das ist biblisches Christsein. Und seit 22 Jahren reise ich durch die Lande und besuche Gemeinden in Deutschland und in anderen Ländern. Und ich habe viele, viele Menschen getroffen, die sich Christen nennen. Und die noch niemals überhaupt realisiert haben, dass Gott von ihnen erwartet, eine Haltung, okay, Gott ist Gott, Gottes Worte sind wahr, ich unterordne, oder ich sage es mal ein bisschen provokanter, ich unterwerfe mich seinem Wort. Sie haben ihre Vorstellung von, wie Christsein aussehen sollte. Die haben sie aus ihrem Elternhaus, aus ihrer Gemeinde, aus Büchern, aus Seminaren. Aber wir wollen unsere Vorstellung haben aus der Bibel. Weil Gott ist Gott und Christus, wenn man das so sagen darf, hat Christentum erfunden, nicht wahr? Es kommt von ihm, deswegen heißt es ja auch Christsein. Ja? So, das heißt, weil er es erfunden hat, er hat das Recht, die Definitionen zu geben. Er darf beschreiben, was Christsein ist und was Christsein nicht ist. Kein Pfarrer, kein Papst, kein Priester, keine Konzile, keine Weltbestseller-Autoren, niemand hat das Recht, diese Definition anzutasten. Christsein bedeutet, Gott ist die Wahrheit und ich unterordne mich ihm und ich bemühe mich jetzt. Ich strecke mich danach aus. Ich schaffe es nicht immer, aber ich habe die Gesinnung und ich lerne und ich werde darin immer besser und immer konsequenter und mit immer weniger Kompromisse. Ich lerne, der Wahrheit zu gehorchen. Und die Wahrheit wiederum kommt aus der Schrift. Okay, was sagt die Uhr? Wann soll diese Stunde zu Ende sein? 5 Minuten noch. Ach du meine Güte. Ach du meine Güte. Okay, im Schnelltempo. 1. Petrus 1, 22. Seele gereinigt durch Gehorsam gegenüber der Wahrheit. 2. Timotheus Kapitel 3, die nächsten 9 Verse. Dauerbabys, die nicht wachsen, die stecken geblieben sind, die in allen möglichen Charakter- und Verhaltensweisen gebunden sind. Und warum? Weil sie der Wahrheit widerstehen. Sie widerstehen der Wahrheit. Sie nennen sich gläubig, aber sie widerstehen der Wahrheit. Und sagen, ja, ich weiß, das sagt die Bibel, aber. Bei ihnen kommt immer ein Aber. Die wissen alles, aber. Das ist zu schwierig, das passt nicht mehr in unsere Zeit, das ist nicht zeitgemäß, das ist nicht modern, das ist nicht cool, das gefällt mir nicht und so weiter. Ja? Und das ist der Grund, warum sie nicht wachsen. Wenn wirklich das Wort Gottes die Wahrheit ist, dann hat das weitreichende Konsequenzen. Römer 12, Vers 2, da wird Christsein real. Da kommt die Herrschaft Christi praktisch in unser Leben. Wir erneuern unser Denken. Wir stimmen jetzt mit Gottes Gedanken, die wir aus diesem Buch holen, überein. Amos 3, Vers 3, wir können zwei miteinander gehen, sie seien denn einig zuvor. Da Gott sich nicht ändert, wir mit ihm gehen wollen, müssen wir uns ändern. Logisch? Okay, so was wir jetzt tun, wir glauben, sein Wort ist die Wahrheit und dann studieren wir sein Wort. Was sagt Gott über Jesus? Was sagt Gott über das Kreuz? Was sagt Gott über Gnade? Was sagt Gott über den Heiligen Geist? Was sagt Gott über Christsein überhaupt? Über Sexualität, über Kindererziehung, über Finanzen, über Gemeinde, über Leiterschaft? Nimm, was du willst. Wir studieren jetzt Gottes Gedanken. Und schmeißen jedes Mal, wenn wir einen Konflikt sehen zwischen unseren Gedanken und Gottes Gedanken, wir schmeißen unsere Ideen auf den theologischen Müllhaufen und wählen die Wahrheit. Und wir erneuern unser Denken. Ohne das, sagt Paulus, ist es unmöglich, überhaupt zu erkennen, was der Wille Gottes ist. Man kann gar nicht den Willen Gottes erkennen, ohne dass wir bereit sind, uns seinem Wort unterzuordnen. Und das ist der Grund, warum viele in die Irre gehen. Ja? Wir haben heute viele großartige Leute, aber hör mal, die grundlegenden Dinge, was ist Bekehrung, warum Taufe auf neutestamentliche Art und Weise, diese Themen, das schweigen sie vornehm. Warum? Weil sie genau wissen, wenn sie dort sagen, die wissen, was die Bibel sagt, aber sie wollen dort nicht Farbe bekennen, weil sie wissen, ein riesiges Klientel in den Landeskirchen bricht ihnen weg. So, das sind Politiker. Sie wissen die Wahrheit, aber sie umgehen das um des eigenen Vorteils willen und bestätigen uralte religiöse Lügen. Das ist schrecklich. Aber wir werden das nicht tun. Wir gehen Jesus nach. Wir gehen der Wahrheit nach. Halleluja. Halleluja. Letzter Punkt. Weil das alles so ist, lernen wir diesen Lebensstil der Hingabe an das Wort Gottes. Wir erneuern unser Denken. Dann, wir erlauben, dass das Wort Gottes auf unser Herz geschrieben wird. Durch Nachsinnen über das Wort. Josua 1, Vers 8, Psalm 1, Kolosser 3, 16. Ihr könnt das alles im Skript bekommen. Ich mache ein PDF euch zugänglich und da steht mehr drin, als ich in dieser begrenzten Zeit. Die Uhr spinnt, die rennt, das ist nicht normal. So, letzter Punkt. Hingabe in deinem Dienst an das Wort. Du sagst, ich bin Bibelschüler, ich habe da noch keinen Dienst. Doch, du schreibst Kommentare auf Facebook, das ist Dienst. Du redest mit anderen Leuten, das ist Dienst. du gibst das Wort weiter oder du gibst religiöse Klischees weiter. Halte dich an das Wort. Sei treu und sage, entschuldige bitte, das ist, was Gott sagt und dem bin ich verpflichtet und du bist dem auch verpflichtet. Und dann wirst du auch erleben, was Paulus prophezeit hat, was Jesus angekündigt hat, es kommt Widerstand, es kommt Druck. Weil der Zeitgeist mag nicht das ewige Wort Gottes. Und er ist in Aufruhr und er will das niedermachen. Aber du sei fest, predige das Wort, tritt dafür ein, es sei gelegen oder ungelegen, überführe, tadle, ermahne mit aller Geduld und Belehrung. Denn es wird eine Zeit kommen, da sie, die Gläubigen, die gesunde Lehre nicht ertragen, sondern sich nach ihren eigenen Lüsten Lehrer anhäufen werden, weil sie empfindliche Ohren haben. Und sie werden ihre Ohren von der Wahrheit abwenden und sich zu den Fabeln zuwenden. Du aber bleibe nüchtern in allem, ertrage Ungemach oder Härten. So, hier ist ganz klar, Timotheus, steh zum Wort und du wirst verfolgt werden. Aber Gott wird dir helfen, Gott wird dir beistehen. Ich möchte lieber, dass Gott auf meiner Seite ist, als dass Menschen applaudieren und Gott sagt, mit dem Zeug, was der erzählt, habe ich nichts zu tun. Ich habe mich entschieden. Und ich möchte eines Tages dieses Wort hören. Gut gemacht, du treuer Knecht. Dieses Wort möchte ich am Ende hören. Darum geht mein Leben. Und ich habe eins verstanden. Um dieses Wort aus dem Mund des Meisters zu hören, muss ich viele Worte der Schmähung, der Kritik, der Beleidigung, der Lästerung, der Beschimpfung von ignoranten Menschen mir anhören. Diesen Satz gibt es nicht umsonst. Für diesen Satz musst du ein bisschen leiden, aber nur ein bisschen und Gott wird dir Gnade geben. So mach diese Sache fest. Ich will Gott gefallen und ich stehe zum Wort. Egal was meine Verwandtschaft sagt, egal was meine Gemeinde sagt, egal was irgendwer sonst sagt, und sei er noch so berühmt und bekannt, ich stehe zum Wort. Ich habe diese Gesinnung wie Luther. Und wenn ihr dann das Konzept habt, dann habt ihr noch wunderbare Aussagen hier von Luther und Statements vom Westminster Confession, die all das untermauern noch. Aber aus Zeitgründen lassen wir das jetzt. Herr, wir danken dir für dein heiliges, ewiges Wort, das unveränderlich ist. Durch das wir Leben haben, durch das wir Sieg haben, durch das wir Stärke haben, durch das wir Gewissheit und Hoffnung haben. Und ich bete, dass wir alle uns klar machen, was ist die richtige, angemessene Haltung deinem heiligen Wort gegenüber? Was willst du? Und möge dein Wille geschehen in meinem Leben und im Leben meiner kostbaren Geschwister. Und ich danke dir. Halleluja. Amen.
Amen.
Und überhaupt ist das